Wann soll ich Schluss machen? Sag mal.
So.
11.45 Uhr. Das
Mittagessen gibt es eh lang, sag mal.
Ja, aber wir wollen es auch nicht überstrapazieren. Passt. Gut, das ist gut. Wichtig zu wissen. Der Armin, der gefällt mir, der ist ja schon so ein halber Deutscher, weil der sagt in jedem zweiten Satz kurz, schnell, und wir Deutschen sagen noch geschwind. Gell? Alles muss kurz, schnell, geschwind gehen. Gut. Ja genau, das sind die Schwaben eher, gell? Wobei ich kein Schwabe bin, ich bin Hohenloher. Das ist wieder was anderes. Aber die Zeit sparen wir uns. Jesus hat einmal gesagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht an mich. Steht in Johannes 4, Vers 48. Und die Frage ist schon, warum ist es so schwer, daran zu glauben, an übernatürliches Eingreifen Gottes? Und ich fand es sehr treffend, der Eric Metaxas, der hat einmal was drüber geschrieben, der hat gesagt, es gibt viele Gründe, warum es schwer ist, an Wunder zu glauben, aber das Hauptproblem dürfte mehr in unserer Epoche und Kultur zu tun haben, als mit rein logischen Ursachen. Wenn wir etwas nicht glauben können oder wollen, neigen wir gerne dazu, unsere Einwände als logisch und mithin objektiv zu bezeichnen. Aber Tatsache ist, dass unsere Vorstellungen über Logik und darüber, wie man zu richtigen Aussagen über das Wesen der Realität kommt, stark von den in der Regel unausgesprochenen Denkvoraussetzungen über die Welt, in der wir leben, beeinflusst sind. Wenn wir also ernsthaft über Gott und Wunder nachdenken wollen, muss der erste Schritt darin bestehen, dass wir uns über die Denkvoraussetzungen und Vorurteile klar werden, die wir mitbringen. Und dies ist kein leichtes Unterfangen, denn wer gibt schon gerne zu, dass er voreingenommen ist und die Wirklichkeit durch eine womöglich sehr beschlagene Brille seiner Kultur sieht? Jede Kultur und Epoche ist stolz darauf, dass sie endlich erkennt, was frühere Epochen wegen ihrer ideologischen und kulturellen Scheuklappen angeblich nicht sehen konnten. Den meisten von uns sträuben sich die Nackenhaare bei dem Gedanken, dass wir vielleicht gar nicht so viel objektiver sind als ein Bauer aus dem finsteren Mittelalter. Es kann echt Mut brauchen, sich dieser Tatsache zu stellen. Denn unsere heutige ideologische Brille moderner und wissenschaftlicher ist, bedeutet noch lange nicht, dass sie keine ideologische Brille ist. Im Gegenteil. Wie kommt es, dass unser menschlicher Stolz immer wieder behauptet, unsere Generation habe endlich die ganze Wahrheit entdeckt? Haben wir immer noch nichts gelernt vom Ersten Weltkrieg, der angeblich das Ende aller Kriege bringen sollte? Es ist beliebt, irgendwelche Ideologien als wissenschaftlich zu benennen, um sie gesellschaftlich besser durchsetzen zu können. Viele halten es nach wie vor für eine Selbstverständlichkeit, dass der Weg von Wissenschaft und Fortschritt darin besteht, alles zu verneinen, was jenseits der materiellen Welt liegt. Aber wenn es gerade die Wissenschaft wäre, die uns zeigte, dass es vielleicht doch mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als unsere Schulweisheit uns träumen lässt, sind wir offen dafür? Oder beugen wir uns den jeweiligen kulturellen Dogmen unserer Zeit, weil wir bei denen, deren Meinung uns wichtig ist, nicht anecken wollen? Sich in unserer Zeit und Kultur als Mensch zu outen, der an Gott und Wunder glaubt, kann echten Mut erfordern. Ich weiß nicht, ob du manchmal Zweifel hast zum Leben mit Jesus. Ich gehe davon aus, wenn du ein normaler Mensch bist, hast du es wahrscheinlich. Ich habe das oft, dass man sich manchmal fragt, ja, was hat man überhaupt zu sagen? Oder bringt es überhaupt irgendwas, was ich da mache? Bringt es was, in eine Gemeinde zu gehen? Bringt es was, andere zu ermutigen? Und manchmal scheint es ja wirklich so, als ob es gar nichts bringt. Und deswegen ist wichtig zu verstehen, Zweifel fühlt sich ja oft an wie Schuld, wenn ich zweifle an Gott, an seiner Souveränität und so weiter. Aber es ist wichtig zu verstehen, Zweifel in sich selber ist was total Normales und hat nichts mit Sünde zu tun. Ich gebe euch noch zwei Beispiele dafür, ganz kurz nur. Bist du manchmal zornig? Also ich schon. Ich kann richtig auf den Putz schlagen. Sieht man mir nicht an, wenn ich hier stehe, gell? Aber zum Beispiel steht im Epheser 4, vielleicht schon, gell? Aber in Epheser 4, Vers 26 steht zum Beispiel drin, in eurem Zorn sündigt nicht. Also wenn du zornig bist, bist du noch nicht schuldig geworden. Das ist einfach eine ganz normale Reaktion auf gewisse Umstände und manche neigen dazu, zorniger, schneller zornig zu werden und andere weniger. Die Frage ist, wie gehst du um mit dem Zorn? Und wie du damit umgehst, das kann zur Sünde werden. Genau zur Versuchung. Wer von euch wurde noch nie versucht? Also, da hier lauter Männer sitzen, gehe ich alle davon aus, wir wurden alle schon versucht. Versuchung gehört zu unserem Alltag. Und Versuchung in sich selber ist keine Sünde. Auch wenn wir uns da sofort schuldig fühlen. Aber Versuchung ist keine Sünde. Jesus wurde versucht. Wenn Versuchung Sünde wäre, wäre Jesus nicht schuldlos gewesen. Matthäus 4, Vers 1. Ist in die Wüste gegangen, wurde versucht dort. Die Frage ist, wie gehst du mit Versuchung um? Und das kann sehr wohl zu Schuld führen. Oder eben auch nicht. Und weißt du, genauso ist es mit Zweifel. Zweifel ist nicht Unglaube. Unglaube ist was anderes. Haben wir gerade darüber gesprochen. Unglaube ist Sünde, Zweifel nicht. Es ist normal zu zweifeln. Zweifel kommt automatisch, da kannst du gar nichts dagegen machen. Wenn du mit Dingen konfrontiert wirst, die dein Verständnis momentan übersteigen, wirst du automatisch kurz mal zweifeln. Das ist ganz normal. Die große Frage ist, was machst du mit dem Zweifel? Wie gehst du mit Zweifel um? Wie reagierst du auf Zweifel, wenn Zweifel da ist? Letztendlich entscheide ich mich als Individuum, was aus dem Zweifel passiert oder was mit dem Zorn passiert oder was mit der Versuchung passiert. Und das endet entweder in Schuld und Sünde oder in Verherrlichung Gottes. Viel mehr gibt es nicht zwischendrin. Oder es endet in Unglaube oder in Glaube. Das sind die zwei Dinge, in die es enden kann. Und deswegen ist es so wichtig, und ich fand es spitze, heute Morgen am Frühstück haben wir schon super Gespräche gehabt, über das Wort Gottes. Deswegen ist es so wichtig zu wissen, was sagt Jesus Christus. Wir hatten mal einen Bundespräsident vor ein paar Jahren in Deutschland, Roman Herzog hieß der, und der hatte mal gesagt, ich lese jeden Tag die Bibel und die Zeitung. Die Bibel lese ich deswegen, damit ich die Zeitung richtig interpretieren kann. Ich glaube, die meisten Christen tun das nicht mehr. Wir werden den ganzen Tag zugedröhnt von irgendwelchen Medien und irgendwelchem Zeug. Und dann lesen wir Bibel und anhand von dem, was wir sonst so hören, beurteilen wir die Bibel. Aber eigentlich muss es andersrum sein. Die Bibel ist das Wort Gottes. Alles andere sind Menschenworte. Die können wahr sein, die können wichtig sein, aber sind nicht Gottes Worte. Und wenn ich weiß, was Jesus sagt, dann habe ich die Wahl, trotz meines Zweifels zu glauben. Glauben zu praktizieren. Und das benutzt Gott oft, um Wunder zu tun. Obwohl ich eigentlich mich schwach fühle, zweifle und mir selber unsicher bin. Eine ganz bekannte Geschichte. Und weil wir jetzt ein bisschen unter Zeitdruck stehen, werden wir die nicht lesen. Aber ich kann euch nur ermutigen, lest die Geschichte mal in Lukas 5. Das ist der Fischfang von Petrus. Da wird beschrieben, ich schlage es trotzdem mal kurz auf, weil ein, zwei Verse will ich lesen. Lukas 5 und das sind die Verse 1 bis 11. Also die haben die ganze Nacht da gefischt, haben nichts gefangen. Und dann können wir in Vers 4 lesen. Da geht es um Jesus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Jetzt stell dir einfach mal das Szenario vor. Wir lesen das und denken, ja klar, ist logisch, dass der das macht. Aber ich bin Zimmerer gelernter. Und stell dir mal vor, irgendeiner, der nicht Zimmerer ist, will mir versuchen zu erklären, was ich zu tun habe, wenn was nicht funktioniert hat. Weißt du, was meine erste Reaktion wäre? Schleich dich. Schwätzer. Und ich weiß nicht, was dem Petrus seine erste Reaktion war. Die haben das ja auch nicht so direkt gesagt wie die Deutschen zum Beispiel damals in der Kultur. Da hat man das alles ein bisschen versteckter gesagt. Der Simon hat nämlich gesagt, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Also er wollte ihm schon zu verstehen geben, Jesus, also wir machen das schon viele Jahre, wir wissen schon, wie das funktioniert. Und dann steht da drin, aber auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Faszinierende Bibelstelle. Der hat ganz sicher Zweifel gehabt, aber ist nicht in seinen Zweifeln stehen geblieben. Sondern er hat auf das gehört, was Jesus gesagt hat, obwohl es keinen Sinn gemacht hat. Und dann hat er Wunder erlebt. Und dieser eine Bibelvers, der fordert mich immer wieder heraus, darüber nachzudenken, rede ich nur über Glauben oder lebe ich tatsächlich im Glauben? Das war Lukas 5, Vers 5, stand der Vers. Die Frage ist, was ist denn überhaupt Glauben? Auch das, wenn man im christlichen Kontext lebt und zu Hause ist, da redet man ständig über Glauben. Aber jetzt versucht es einmal jemand zu erklären, der nichts mit Glauben zu tun hat. Was würdest du sagen? Wie würdest du es jemand erklären, wenn er sagt, das macht überhaupt keinen Sinn? Hättest du eine andere Möglichkeit, das so zu erklären, dass es Sinn macht für eine Person, die nichts damit anfangen kann? Ich meine, wir wissen ganz viele Dinge über Glauben und wie notwendig Glauben ist in der Bibel. Steht überall drin. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben ist unmöglich, Gott wohlzugefallen. Oder Epheser 2, Vers 8 bis 10. Auch, dass man nur durch Glaube gerettet werden kann. Das wissen wir alle. Aber manchmal wird ja auch Glaube so definiert. Und ich glaube, auch wir Christen neigen dazu, dem Denken zu folgen. Manchmal, je fester wir an was glauben, desto mehr funktioniert's. Und biblischer Glaube ist genau das Gegenteil davon. Das ist total faszinierend. Grundsätzlich könnte man ja sagen, es gibt so zwei verschiedene Arten von Glauben. Eins ist so der Jedi-Glaube, also du musst dran glauben an die Existenz und damit hat sich's aber. Das hat keine großen Auswirkungen auf dein Leben. Du glaubst halt dran. Und dann gibt's noch einen Glauben, das hat einmal ein Prediger gesagt, das hat mir so, das fand ich so einleuchtend, ich nehme das zwar nie, ich warte über, bis es wieder weggeht, aber es gibt ja den sogenannten Aspirin-Glauben. Also beim Yeti weiß er nicht mal, ob es den überhaupt jemals gab, aber man glaubt halt mal dran. Jetzt beim Aspirin, du siehst die Schachtel, du hast die Packungsbeilage, du hast alles schwarz auf weiß da und da steht ganz genau drin, wie du das Ding anwenden musst. Aber letztendlich Glaube bedeutet, ja, ich lese das nicht nur und sage, ja, gute Sache, sondern ich nehme das Ding und schluck's runter. Und dann erlebe ich eine Wirkung. Oder auch nicht. Aber letztendlich lässt du das Aspirin was für dich tun oder die Schmerzmittel was für dich tun. Du selber tust gar nichts, außer dass du das Ding einnimmst. Und das ist eigentlich biblischer Glaube. Gott was für mich tun lassen. Mich einlassen auf das, was Gott für mich vorhat. Und Glaube ist der Schlüssel, der das Wirken Gottes freisetzt. In jeglicher Hinsicht, auch in Bezug auf Wunder. Ich schreibe das einmal auf, weil das ist ein wichtiger Punkt. Glaube ist der Schlüssel zum Wirken Gottes. Unsere Kinder, die versuchen immer alles selber zu machen. Bin ja auch froh drüber. Aber wenn sie merken, sie können jetzt irgendwas nicht mehr, weißt du, was sie da machen? Da praktizieren sie Glauben. Dann kommen sie zu mir und sagen, hey, kannst du das für mich machen? Weil sie selber checken, ich kann das jetzt einfach nicht. Der C.S. Lewis schreibt in seinem Buch Mere Christianity, Glaube ist dieser Augenblick, wenn ein Mensch sich an Gott wendet und spricht, ich kann es nicht, aber du kannst es. Das ist Glaube. Die Hinwendung zu Gott in Hilflosigkeit, in eigener Hilflosigkeit, das nennt die Bibel Glaube. Durch diesen Glauben wirst du gerettet. Die einmalige Hinwendung zu Gott oder erste Hinwendung zu Gott. Durch diesen Glauben wirst du lebendig, weil das sagt die Bibel auch, der Gerechte, also der schon gerechtfertigt ist durch Glauben, der lebt durch Glauben und ich glaube, viele Christen vegetieren nur, die leben nicht mehr. Und die Frage ist jetzt, wenn Glaube so wichtig ist, das ist alles nur Schnelldurchlauf, aber wenn Glaube so wichtig ist, woher kommt dann Glaube? Weil auch theologisch ist es gar nicht mal so einfach, auf den Punkt zu bringen. Und ich wundere mich, ob wir das jetzt schaffen, die paar Minuten hier. Aber prinzipiell gehört Glaube mal zur Grundausstattung von jedem Menschen. Jeder Mensch praktiziert unendlich viele Male Glauben im Alltag. Zum Beispiel bist du da reingekommen und du hast dich einfach hingesetzt. Hast jemals darüber nachgedacht, ob der Stuhl dich trägt? Nicht. Hast Glauben praktiziert. Oder in Flieger einsteigen, praktizierst du auch Glauben. Medizin einnehmen, die schmeckt wie Gift. Trotzdem machen wir's. Glaube. Aber Glaube an Gott ist ein anderer Glaube als der Glaube an den Stuhl, auf den ich mich draufsetzen kann. Weil den Stuhl kann ich berechnen, den kann ich anlangen, den kann ich testen, anlangen und dann ziehen und was weiß ich was alles. Mit Gott kann's nicht. Gott ist unsichtbar. Glaube an Gott, hat einmal einer gesagt, und das finde ich faszinierend, Glaube an Gott geht nicht gegen die Vernunft, aber weit darüber hinaus. Und das ist wichtig für uns zu verstehen. Das ist viel, viel größer, der Glaube an Gott, als alles, was wir vernünftig erklären und wiedergeben können. Aber es ist nicht gegen die Vernunft. Der natürliche Glaube, also von dem, was wir gerade geredet haben, so Stuhlsätzen und so Zeugs, das ist dir grundsätzlich mal von Gott her in die Wiege gelegt. Wobei dieses Urvertrauen auch zerbrochen werden kann oder zerstört werden kann. Also gibt's ganz viele auch psychologische Berichte drüber und so weiter. Und zum Beispiel diese Kids, mit denen wir arbeiten, die sind meistens schon im Kleinkindalter so missbraucht und so schlecht behandelt worden, dass die dieses Grundvertrauen, das die meisten Menschen haben, nicht mehr haben. Und wenn die zu so einem sagen, ja, glaub halt einfach an Jesus, das funktioniert meistens nicht. Also da fehlt schon mal was Grundsätzliches. Aber Glaube an Gott, biblischer Glaube, den kannst du nur empfangen. Das ist ein Geschenk. Das ist genau das, was dieser Vater gesagt hat, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Oder die Jünger, als sie gesagt haben, mehre uns den Glauben. Also nicht, wie können wir unseren Glauben mehren, sondern du tust Jesus. Und natürlicher Glaube und biblischer Glaube, die operieren zwar relativ ähnlich, auch über unsere fünf Sinne und so weiter, und trotzdem haben sie eine unterschiedliche Quelle. Und das ist das Wichtige dran zu verstehen. Das ist eigentlich so der Knackpunkt. Wenn du zum Beispiel Autos, Benziner nimmst und Elektroautos, äußerlich sehen die gleich aus. Also zumindest für einen Laie wie mich. Aber wenn du beim Benziner versuchst, den einzustecken, dann kannst du den einstecken, solange du willst. Der wird deswegen nicht fahren, wenn der Tank leer ist. Und genauso ist es mit Glauben. Biblischer Glaube wird nicht von Menschen erzeugt, sondern wird von Gott gegeben. Und ich habe jetzt da viele Bibelverse. Ich gebe die euch einfach mal. Wenn ihr wollt, könnt ihr es euch aufschreiben, euch mal selber nachlesen. Weil wir jetzt ein bisschen das kurz machen müssen, gell? 2. Petrus 1, Vers 1 steht zum Beispiel drin, den Glauben, oder ist die Rede davon, von dem Glauben, den wir empfangen haben. Epheser 2, Vers 8, ganz bekannter Vers, denn aus Gnade seid ihr rettet durch Glauben. Und dann steht drin, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Und jetzt kannst du drüber streiten. Ist nur die Errettung Gottes Gabe oder ist auch schon der Glaube Gottes Gabe? Johannes 6, Vers 29 sagt Jesus, das ist das Werk Gottes, also das bewirkt Gott, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Also das ist das Wirken Gottes. Errettung ist von Anfang an bis zum Ende das Werk Gottes, damit niemand sich rühmen kann. Was auch immer wir Gott geben wollen, weil man ja so schön sagt, ich gebe dir mein Leben, müssen wir erstmal von Gott empfangen. Wenn Gott dir kein Leben geschenkt hätte, könntest du es ihm auch nicht geben. Du hast schon was von Gott bekommen und du kannst Gott nur zurückgeben. Aber du kannst überhaupt nichts Gott geben. Du bist schon beschenkt worden von Gott und du kannst ihm das wiedergeben. Das ist ein völlig falsches Verständnis, das wir da manchmal haben von Gott. Wenn Gott dir kein Leben geschenkt hätte, könntest du ihm auch keins geben. Die Kleinen von unseren Kindern, die sagen oft zu mir, wenn die Mami Geburtstag hat, du kannst du mir Geld geben, damit ich der Mami ihr Geburtstagsgeschenk kaufen kann. Dann gebe ich denen Geld und die kaufen ihr Geschenk und meinen, sie hätten ihr was geschenkt, aber eigentlich habe ich ihnen das Geld dafür gegeben. Und ja, sie haben ihr was geschenkt, aber mit meinem Geld. Und das ist eigentlich biblischer Glaube. Und wenn jemand das nicht versteht, dass Glaube an Christus ein Geschenk ist, dann wird Glaube ganz arg oft zu einem Krampf. Wenn man versucht zu glauben, aber es vielleicht nicht kann, dann endet es entweder in Stress oder Verzweiflung oder sogar Abwendung von Gott. Und dann ist es genau das Gegenteil von Glauben. Dann macht Glaube auch nicht gesund, sondern krank. Und da machen wir uns manchmal einen unnötigen Stress als Kinder Gottes. Und deswegen sollen wir das Maß an Glauben, das Gott uns geschenkt hat, und das lesen wir uns dann gleich einmal, das sollen wir dankbar annehmen. Anstatt uns ständig mit anderen zu vergleichen, die vielleicht mehr Glauben haben oder weniger Glauben haben und sagen, ja du, ich wäre so gern wie du, oder ja, Gott sei Dank bin ich nicht so wie du, oder wie auch immer in Bezug auf das Thema Glauben. Nein, wir sollen es dankbar annehmen von Gott. Schlag dir mal auf Römer 12, Vers 3. Ganz bekannter Vers in Bezug auf dieses Thema. Römer 12, Vers 3. Und da schreibt uns der Apostel Paulus, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, jetzt kommt's, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Ein total interessanter Vers hier. Und wie gesagt, jetzt sind wir im Schnelldurchlauf. Müssen wir es dabei belassen. Aber wenn Glaube tatsächlich so elementar ist in Bezug auf alles, aber auch in Bezug auf Wunder, wenn Glaube nur durch Gott, wenn Glaube ein Geschenk ist von Gott, dann ist ja trotzdem die Frage, wie entsteht unter anderem Glaube? Und da kommen wir jetzt wieder rein zu diesem Zitat von unserem ehemaligen Bundespräsidenten in Deutschland mit dem Bibellesen. Und ich werde da jetzt nur ganz kurz einen Vers aufgreifen, auch aus dem Römerbrief, ist eh ein relativ bekannter Vers, den kennt ihr wahrscheinlich alle. Es wäre gut, die ganzen Verse drumherum zu lesen, aber wir lesen jetzt nur Römer 10, Vers 17. Denn da steht geschrieben, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Also Glaube kommt durch Verkündigung, durch Reden über irgendwas. Und das merke ich oft bei Predigtdiensten, wenn du da vorne stehst, manchmal sind die Leute voll dabei und manchmal sind sie dabei und du merkst, keine Ahnung, wo sie gerade sind. Und ich bin dann oft frustriert über die Leute und denke dann, die sollten doch mehr Glauben haben. Ist denn das nicht wichtig? Und dann komme ich immer wieder da zurück, weißt du was, Glaube entsteht durch Verkündigung. Deswegen bin ich hier. Und vielleicht benutzt Gott dazu, Glauben zu wecken. In manchen. Aber Glaube ist nicht schon da, sondern Glaube entsteht durch Verkündigung, durch das Hören vom Wort Gottes. Jetzt ist die Frage, kann Glaube dann nur entstehen, wenn einer vorne steht und in Anführungszeichen predigt? Nein, das ist ein Teil davon. Aber vom Urtext her merkt man, dass es nicht um das Reden in sich selber geht, sondern vor allem auch um das Hören vom Wort Gottes. Das ist wichtig. Menschen müssen von Jesus hören. Und die Frage ist, was müssen wir verkündigen, damit Menschen zum Glauben kommen? Und da steht drin das Wort Christi. Christus müssen wir verkündigen. Und weißt du, deswegen kann ich dir nur Mut machen, red über Jesus. Kannst du über Gott reden? Ist eine gute Sache. Aber oft ist auch nicht mehr. Red über Jesus. Weil in Jesus entscheiden sich die Geister. Und unser Gott hat einen Namen. Jesus. Ist nicht nur Gott irgendwo und nirgendwo. Unser Gott hat einen Namen. Jesus. Und deswegen ist es auch so wichtig zu verstehen, das Evangelium ist in erster Linie nicht ein mit Schweigen kombinierter Lebensstil, sondern eine Botschaft. Und die sollte sich ergänzen mit dem Lebensstil. Aber selbst wenn du manchmal falsch lebst, hat die Botschaft trotzdem Kraft. Das soll dich nicht dazu ermutigen, ja, Leben ist egal, Hauptsache ihr redet über Jesus. Ich hoffe, ihr versteht es. Aber ich kenne so viele Christen, die sagen, ja, ich werde erst dann über Jesus reden, wenn mein Leben wirklich in allen Bereichen das widerspiegelt, was ich predigen sollte. Und weil das nie der Fall ist, reden sie nie über Jesus. Kenne ich genug. Geht mir selber manchmal so. Wir müssen über Jesus reden, Freunde. Und der Volksmund sagt ja so schön, Glauben heißt nicht wissen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber das ist völliger Blödsinn. Also die Wirklichkeit ist eigentlich das Gegenteil. Du kannst nur dann glauben an Christus, wenn du was über ihn weißt. Wenn du was von ihm hörst. Wissen ist die Voraussetzung dafür, dass Glaube überhaupt möglich wird an Christus. Und um Glauben zu praktizieren, braucht man immer irgendein Objekt, an was man glaubt oder an wen man glaubt. Und die Überzeugungen, die wir haben, die beruhen grundsätzlich, ja, schau, 5 Minuten haben wir noch. Das wird knapp, aber das haut hin. Grundsätzlich haben wir ja 2 Komponenten, die unsere Überzeugungen bilden. Das eine ist mal eine Anzahl von Fakten, die wir immer haben in Bezug auf irgendwas. Und das zweite ist so ein gewisser Prozentsatz an Vertrauen, den wir einfach aufbringen müssen. Weil man nicht in allen Dingen immer hundertprozentige Fakten hat. Jeder Atheist zum Beispiel, der hat eine Anzahl von Fakten und er hat einen gewissen Glauben an Dinge, die er nicht erklären kann. Auch wenn er sagt, er glaubt nicht. Letztendlich glaubt er doch ein bisschen. Und jeder Christ hat gewisse Fakten, auf die er seinen Glauben baut. Und trotzdem hat er viele Dinge, die sind einfach im Vertrauen angenommen. Die kann er vielleicht nicht mal erklären. Ich gebe euch mal ein Beispiel, jetzt mit meiner Frau. Meine Frau, die vertraut mir zum Beispiel, ich würde sagen komplett, dass ich ihr treu bin, wenn ich so viel unterwegs bin. Und dieses Vertrauen, das basiert auf den Fakten, dass ich in den letzten 18, 19 Jahren, seit wir verheiratet sind, nie fremdgegangen bin. Und das ist offensichtlich. Das hat sie, das weiß sie. Und trotzdem ist so ein bisschen Vertrauen noch gefragt. Weil nur weil ich das jetzt 19 Jahre so gemacht habe, heißt es ja noch lang nicht, dass es immer so bleibt. Aber jetzt stell dir mal vor, diese Fakten, die sie hat, würden enttäuscht werden. Das heißt, ich gehe mal fremd und sie weiß es, dann wird sich das Verhältnis von Fakten und das Vertrauen, das sie aufbringen muss, extrem verändern, die Balance. Jetzt gerade sind es viele Fakten, ja, eigentlich braucht es ja nicht viel Vertrauen. Eine dumme Entscheidung von mir, bumm, würde sich gleich mal verändern. Da können noch so viele Fakten da gewesen sein. Aber jetzt braucht es auf einmal ganz viel Vertrauen. Das bedeutet, je weniger vertrauenswürdig ein Objekt ist, desto mehr muss ich bereit sein, irgendeinen blinden Glauben oder Vertrauen aufzubringen, als Mensch. Und genau das ist das Wunderbare an Jesus. Jesus hat ganz viele Fakten aufgeschrieben über sich. Deswegen, da braucht es nicht viel blindes Vertrauen. Während in andere Dinge und andere Götter, da brauchst du wesentlich mehr Vertrauen. Und aus welchen Gründen fällt uns das manchmal nicht mal schwer? Die Frage ist, was ist jetzt mein Teil in dem Ganzen? Weil bis jetzt ist ja alles Gottes Sache, ja, dann hocke ich mich halt hin und ist halt so. Aber das stimmt auch nicht ganz. Die Sache ist, ich muss mich auf das Objekt des Glaubens einlassen. Das heißt, ich muss Christus anwenden, könnte man sagen. Das ist das eine, was Gott nicht für mich tun kann. Wir haben vor diesen Brief, diesen Vers gelesen, Hebräer 4, Vers 2. Die haben die gleiche Botschaft gehört. Bei den einen hat es das Leben verändert, bei den anderen hat es sich nichts verändert, weil sie es nicht mit dem Glauben verbunden hat. Also der Glaube wurde von Gott zur Verfügung gestellt, aber es hat sich nicht verbunden. Die Botschaft mit dem Glauben. Das ist ungefähr so, wie wenn ich glaube, dass der Schlüssel, den ich da habe, dass der den Motor startet von dem Auto. Den Schlüssel habe ich, das Auto habe ich, aber ich muss den Schlüssel einfach umdrehen, sonst werde ich es nie erleben. Oder wenn ich glaube, ja, wenn ich den richtigen Code eingebe, dann kann ich alles nutzen, was dieses Smartphone mir zu bieten hat. Ich habe den Code, ich habe das funktionsfähige Smartphone. Aber den Code muss ich eingeben. Oder ich glaube, wenn ich auf den Knopf drücke, dann kommt der beste Kaffee raus. Der Knopf ist da, der funktioniert, die Kaffeemaschine ist da. aber ich muss einfach auf den Knopf draufdrücken. Weißt du was? Der Glaube ist da. Das Objekt des Glaubens, Jesus Christus, ist da. Aber damit mein Glaube Alltagsrelevanz bekommt, muss ich mich auf das Objekt des Glaubens einlassen, immer wieder neu. Es muss sich verbinden, genauso wie der Schlüssel die Zündung startet oder wie der Code des Smartphone freigibt. Und während das in vielerlei Hinsicht im praktischen Alltag völlig logisch ist und wir das automatisch machen, weil wir wissen, sonst funktioniert es nicht, machen wir das in Bezug auf das Leben mit Jesus oft so kompliziert und so theoretisch. Die Bibel, die verwendet viele verschiedene Worte für Glauben. Und fast überall findest du oder kannst du rauslesen, dass Glaube was total Aktives ist. Zum Beispiel 1. Timotheus 1, 18 und 19. Da steht drin, bewahre deinen Glauben. Also der Glaube muss bewahrt werden. Der kann auch verschüttet oder verloren gehen wieder. Dann Kolosser 1, Vers 23, da schreibt der Apostel Paulus, dass ihr gegründet und fest bleibt im Glauben. Das passiert nicht automatisch. Und weißt du, Glaube wird dann sichtbar oder in dem Ausmaß messbar, könnte man sagen. Und das hört sich jetzt hart an, aber so ist es einfach. In dem Maß von Gehorsam. Glaube, praktizierter Glaube ist letztendlich Gehorsam. Ungehorsam ist Unglaube. Du kannst nie behaupten, ja, mit Gehorsam habe ich es nicht so, aber an Jesus glauben, das tue ich schon. Das ist dummes Geschwätz. Wenn du nicht gehorsam sein willst, dann ist dein Glaube tot. Der Spurgeon hat mal gesagt, es gibt nur eine goldene Regel für alltagstaugliche geistliche Realität und die lautet Gehorsam. Wir lernen mehr über Gott in 5 Minuten Gehorsam als in 10 Jahren Bibelstudium. Weiß nicht, ob das immer so 1:1 übertragbar ist, aber das ist eine Grundwahrheit, an der sehr viel Wahrheit dran ist. Gott wird dann real, wenn sich das Wissen mit Glauben, / mit Gehorsam verbindet. Dann wird es auf einmal echt, das Ganze, was da drin steht in der Bibel, vorher nicht. Wenn du die Kupplung trittst und dann endlich rauslässt, boom, und dann bringst die PS auf die Straße und dann geht die Fahrt los. Und ich glaube, viele Christen stehen immer noch voll auf der Kupplung. Und die Kraft hat sich noch nie auf die Straße übertragen. Die haben das Auto funktioniert, es läuft schon. Alles wunderbar. Aber fahren tun sie noch nicht. An Jesus zu glauben bedeutet, dass du Jesus was für dich tun lässt. Mein Wissen über ihn verbindet sich mit seiner Kraft. Das ist Glaube. Jetzt habe ich schon 2 Minuten überzogen. Gebt ihr mir noch 1:30 Minuten? Okay, zum Abschluss noch eine Warnung. Und das ist wirklich wichtig. Schau nicht auf deinen Glauben, sondern schau auf das Objekt deines Glaubens. Ich lese nochmal diese Verse zum Abschluss, den ich vorher schon gelesen habe, wo die Jünger sagen, Herr, mehre uns den Glauben. Das ist Lukas Kapitel 17 und ich lese mal noch Vers 6 mit dazu. Lukas 17, Vers 5 und 6. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn, mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzle dich und pflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Also Jesus sagt zu ihnen, du brauchst nicht viel Glauben. Selbst ein ganz kleiner Glaube ist ausreichend. Ihr braucht nicht einen großen Glauben, sondern einen Glauben an einen großen Gott. Und das ist so eine typische Krankheit oder Gefahr unserer Zeit mit all den religiösen und spirituellen Angeboten, die wir überall haben. Die Betonung liegt auf uns, auf unserem Glauben, wie sehr wir vertrauen. Und der eigene Glaube wird beinahe schon zum Objekt des Glaubens, mein Glaube. Die Größe oder die Stärke von meinem Glauben. Aber wir müssen verstehen, woher Glaube kommt, wie er funktioniert. Aber wir dürfen niemals dabei stehen bleiben, auf unseren Glauben zu schauen. Jesus allein ist der Anfänger und der Vollender von deinem Glauben und von meinem Glauben. Und deswegen genügt es immer und überall, allein auf Jesus Christus zu schauen. Und weißt du, alle großen Männer und Frauen Gottes haben nicht auf ihren Glauben geschaut, sondern auf Jesus und auf Jesus allein. Und der Blick auf ihn hat sie groß gemacht. Und dadurch hat Gott sie benutzt, um übernatürlich einzugreifen in Familien, in ganze Orte, in ganze Länder, in die ganze Welt. Und deswegen einfach die Ermutigung, im Glauben zu leben, Gott was für uns tun zu lassen, jeden Tag wieder neu. Vielen Dank euch.